Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auf Facebook empfehlen, Zitate aus Büchern mit Social Media verknüpfen und so weiter. Also eine neue Form des Lesens und des Teilens. Und Volker Oppmann, der hier steht, ist also einer der Pioniere dieser Geschichte und hat vor vielen Jahren eine Initiative gegründet, die jetzt Mojo Reads heißt.
Die Initiative nicht,
aber die Firma, die jetzt aus dieser Initiative letztendlich entstanden ist, heißt Mojo Reads. Und die Mojo Reads hat eine Mission, nämlich uns alle zum Social Reading zu bringen und auch das Lesen auf einer Leseplattform in eine neue Dimension zu heben. Und wunderbarerweise hat er einen Anwender mitgebracht, nämlich den DTV-Verlag, sitzt hier in Form von Carmen Udina, die Leiterin Digitales bei DTV. Und unter anderem auch im Vorstand der Digital des Börsenvereins, also eine sehr in der Branche sehr präsente Kraft. Und die beiden wollen uns jetzt ein bisschen erzählen, was macht ihr mit Social Reading, was heißt das eigentlich und wer kann das eigentlich wie nutzen? Bitteschön.
Ich stehe nämlich lieber deshalb das Mikrofon hier. Wir haben uns das Ganze so aufgeteilt, dass ich erstmal was Allgemeines sage, dann den Werbeblock einschiebe und dann an Kahn übergebe für den tatsächlichen Praxistest, weil unsere Plattform ehrlicherweise noch ganz am Anfang steht. Das heißt also so wirklich Belastbares, über was jetzt schon funktioniert oder im Sinne von was draußen von Endkunden angenommen wird, können wir noch gar nicht so viel sagen. Aber natürlich, DTV macht schon sehr, sehr viel. Das heißt, da kann euch Kahn dann natürlich wunderbar Auskunft geben. Erhard hat das Ganze gerade schon so nett als Social Reading angekündigt. Ich versuche inzwischen den Begriff zu meiden wie der Teufel das Weihwasser, weil er irgendwie doch relativ besetzt ist. Also die Leute verstehen das Social Reading immer, ich muss mich da ja irgendwie online mit anderen Leuten über Texte austauschen. Das setzt doch voraus, dass man da kommentieren möchte, aber ich will doch eigentlich nur in Ruhe mein Buch lesen. Und damit die Leute erst gar nicht auf diesen mentalen Trip kommen, versuche ich eben Social Reading gar nicht mehr zu sagen, sondern, alles gut, ist mir auch dem Letzterst eingefallen oder aufgefallen. Und ich versuche auch nicht von E-Books oder digital zu sprechen oder von WWW oder Apps, sondern worum es im Kern geht, ist Aufmerksamkeit für Literatur. Und zwar egal in welcher Ausgabeform. Weil nein, das gedruckte Buch wird nicht verschwinden, es wird bleiben. Aber auch physische Literatur findet heutzutage mehr und mehr im Netz statt. Deshalb fangen wir mal an. Also ich glaube, was wir uns wirklich vergegenwärtigen müssen, dass völlig egal, wie das Verhältnis von Print und digital tatsächlich aussehen wird in Zukunft, sich der Großteil unserer Leser aber im Netz bewegt. Und wenn wir uns anschauen, wie Literatur im Netz eben funktioniert oder kommuniziert wird, dann ganz grob vereinfacht kann man es sagen, passiert das eben auf drei verschiedenen Ebenen. Die eine Frage ist immer, wie werde ich auf Literatur überhaupt aufmerksam? Das heißt, wo finde ich denn eigentlich raus, welche Bücher es gerade so gibt, wer was liest, wer was gut findet? Also das, was früher das Feuilleton gemacht haben oder natürlich stationär der Buchhandel, das findet heutzutage im Netz statt, weil es gibt halt die einen, die bloggen sehr fleißig, es gibt andere, die schreiben sehr fleißig Rezensionen oder posten Bildchen auf Instagram etc. pp. Das heißt, die Orte, wo ich als Leser im Netz auf Literatur aufmerksam werde, das sind in erster Linie soziale Netzwerke oder Communities. Das können allgemeine Netzwerke oder Communities sein, wie Facebook, wie Twitter, wie Instagram oder eben spezialisierte Lese-Communities wie Lovely Books, Goodreads und in Zukunft natürlich hoffentlich auch Mojo Reads. Sobald, leider der Applaus nicht für uns, sondern für die Nachbarn, aber egal. Der Punkt ist, wenn ich als Leser dann auf ein Buch aufmerksam geworden bin, dann möchte ich natürlich gerne reinlesen. Also stellt sich die zweite Frage, nämlich wie komme ich an die Inhalte überhaupt ran? Das große Problem momentan im Netz ist, dass selbst Leseproben nicht auf diesen Plattformen verfügbar sind. Also man spricht ja nur über Bücher. Das, um was es eigentlich geht, die Bücher selber sind auf diesen Plattformen nicht erhältlich. Deshalb wird man in der Regel weitergelinkt in einen Shop, weil da kriege ich die Leseprobe. Und da kann ich die Bücher natürlich auch kaufen. Und daran schließt sich die dritte Frage an, nämlich wie nutze ich eigentlich Inhalte? Und das ist natürlich entweder in der heimischen Umgebung mit dem Buch auf dem Schoß, egal ob im Bett, auf dem Lesesofa oder am See, oder digital, da bewege ich mich natürlich wieder in einem Ökosystem. Das heißt, also ich nutze irgendwie eine Art von Lese-App oder mit einer angeschlossenen Cloud, also einer serverseitigen Infrastruktur. Und wenn ich dann meinerseits wiederum meine Begeisterung für dieses Buch, das ich mal entdeckt hatte, zurückkommunizieren möchte in meine Community, um zu sagen, hey, das Buch ist wirklich toll, ihr müsst es alle lesen, muss ich natürlich wieder die Plattform wechseln, und zwar zurück Richtung Social Media. Das heißt, als Leser im Netz, grob vereinfacht, bewege ich mich immer zwischen dreierlei Arten von Plattformen. Community-Plattformen, Online-Shops und Lesesoftware. Und leider Gottes, die einzigen, die dieses Puzzle bislang komplett zusammengesetzt haben, sind nun mal Amazon, weil Amazon natürlich die Kindle-Plattform betreibt, und Amazon hat vor 5 Jahren auch Goodreads als größte Lese-Community gekauft. Und das Einzige, was uns eigentlich so ein bisschen wundert, ist, warum sie die einzelnen Bereiche nicht viel tiefer integriert haben, als sie das heute schon tun. Also ich bekomme natürlich auch auf Amazon Rezensionen von Goodreads angezeigt, oder ich kann mir in der Kindle-App oder ich kann mir in Goodreads Highlights aus meiner Kindle-App oder von meinem Kindle anzeigen lassen. Aber selbst im Amazon-Universum findet eben Lesen auf 3 verschiedenen Plattformen statt, wo es zwar Brücken gibt hin und her, aber wo eben so eine eigentliche Integration noch nicht wirklich stattgefunden hat. Jetzt kommt der Werbeblock. Oder erst die Conclusio. Also was man beobachten kann, ist, dass auf jeden Fall zentrale Plattformen eben den Vertrieb und die Nutzung von Inhalten bündeln. Weil wie überall im Digitalen ist es auch bei Büchern so, ein Großteil der Nutzer bewegt sich auf 2 oder 3 zentralen Plattformen und der Rest spielt leider Gottes eben keine Rolle. Und deshalb haben wir uns eben mit Mojoreads überlegt, wieso sich immer nur um Teilbereiche kümmern, wieso die wesentlichen Bereiche nicht auf einer Plattform zusammenbringen, sodass ich als Kunde, als Leser immer mit einem Klick genau da bin, was mich interessiert. Entweder gucke ich mir das Profil von Carmen an, weil ich mich dafür interessiere, was für Bücher die so empfiehlt, welche Rezension sie schreibt. Ich klicke auf das Buch und erfahre mehr über das Buch. Oder wenn jemand tatsächlich ein Zitat teilt, ich klicke direkt ins Buch rein und kann anfangen zu lesen, ohne dass ich erst auf eine andere Plattform muss und mich da neu anmelden. Ich überspringe das mal, den eigentlichen Werbeblock hier. Also es geht im Endeffekt um Empfehlen. Einfach um zu zeigen, wie es dann tatsächlich funktioniert. Das ist momentan mein privates Nutzerprofil. Das heißt, das ist ähnlich, wie man das von Facebook oder von Twitter her kennt. Ich habe eben eine Timeline. Und da zum Beispiel hat hier die liebe Eva Maria oder Varima gerade eben die Stadt der Träume Bücher rezensiert. In dem Moment, wo sie das tut, kriege ich entsprechend in meinem Newsfeed die Info, dass sie das getan hat, und kann eben mit Klick dann gleich reinlesen. Wenn ich jetzt selber, ich bin zu einem anderen Buch, nämlich von Yvonne Hofstetter, Das Ende der Demokratie, da war eine Textstelle, die fand ich sehr interessant. Nämlich die Information, dass diese neuen digitalen Stromzähler es offensichtlich erlauben, über die Analyse der Daten auf unseren privaten Fernsehkonsum zurückzuschließen. Und da dachte ich mir so, was, das kann ja wohl nicht möglich sein. Wie kann ein Stromzähler Rückschlüsse auf meinen Fernsehkonsum erlauben? Hab's gegoogelt und tatsächlich einen Bericht gefunden und herausgefunden, das geht tatsächlich. Dachte ich mir, ist ja mal eine spannende Info, interessiert bestimmt auch andere. Hab entsprechend diese Textstelle eben kommentiert und hab den Link hier gepostet. Und habe das Buch nicht verlassen, ich habe danach einfach weitergelesen. Was aber natürlich passiert ist, dieser Eintrag hier tauchte bei mir eben auf der Timeline auf, beziehungsweise alle meine Follower, die mir auf der Plattform folgen, haben da mitgekriegt, aha, Volker hat hier diese Textstelle kommentiert und anscheinend dann noch einen Link dazu gepostet. Ich habe es dann später tatsächlich auch über Twitter und über Facebook geteilt, also indem ich einfach dann hier auf Teilen klicke und dann kann ich es eben Richtung Twitter, Facebook oder wo auch immer teilen. So schaut das Ganze dann bei Twitter aus. Das heißt, oben ist sozusagen mein Original-Post und hier unten hatte ich dann nochmal extra diesen Bericht von T-Online mit verlinkt, der dann eben tatsächlich erklärt, wie das funktioniert mit dem Auslesen der Stromzähler. Ich habe es auch Richtung Facebook geteilt. So schaut es dann auf Facebook aus. Und was passiert ist, ist, dass einer meiner Kollegen, nämlich Markus von Jordan, just über meinen Facebook-Post tatsächlich auf dieses Buch aufmerksam wurde und sagte, ist ja spannend. Heißt, er hat auf Facebook auf den Link geklickt, landete bei Mojo Reads, er war da schon angemeldet, landete auf der Buchdetailseite, hat es gekauft und es ist was sehr Schönes passiert, nämlich ich habe 10% mitverdient, weil dieses E-Book kostet 9,99 €. Und weil sozusagen der liebe Markus das Buch über mich entdeckt hat, wir haben so ein internes Affiliate-System aufgebaut. Das heißt, unser System kann auch tracken, über wen jemand ein Buch tatsächlich entdeckt hat. Und in dem Moment, wo er das Buch kauft, kriegt derjenige, der es empfohlen hat, tatsächlich 10% vom Verkaufspreis. Der Grund, warum es Credits heißt, ist, weil wir die Absicht haben, eine internationale Plattform aufzubauen, also nicht nur in Deutschland oder Europa. Und die Frage ist natürlich immer, welche Währung legt man zugrunde? Unsere Referenzwährung ist natürlich der Euro, aber wir nennen das dann Credits, also in dem Falle 99 Cent entspricht 99 Credits. Unsere lieben Programmierkollegen in Indien, die in Rupees zahlen, die haben natürlich ein anderes Umrechnungssystem, aber auch die kriegen Credits gut geschrieben, eben nach Umrechnungskurs in Euro. Das nur so als Hintergrundinfo. Dann habe ich noch ein paar Screenshots gemacht, weil man natürlich dann logischerweise auch hier jetzt, wenn man auf der Produktdetailseite auf den Verlag klickt, kriegt man logischerweise alle Bücher des Verlags angezeigt. Hier habe ich mal Rogner & Bernhard genommen, einfach weil der Verlag schuld ist, dass ich überhaupt in der Verlagsbranche gelandet bin, damals über ein Verlagspraktikum. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Autoren. T.C. Boyle ist inzwischen zwar bei einem anderen Verlag, aber der war auch damals Rogner & Bernhard Autor. Und das ist jetzt ein Ausblick auf das, was in 2 Wochen kommt, weil wir dann unsere Nutzerprofile nochmal komplett umbauen. Das heißt, jeder Nutzer, das ist natürlich jetzt nur ein Designstudio von unserer UX-Designerin, aber das Prinzip ist, man hat eben so eine kleine Profilkarte, kann dann sagen, was man ist. Ist man jetzt Autor? Ist man Blogger? Ist man Verleger? Kann man sich nicht entscheiden. Man hat die Möglichkeit, natürlich seine eigenen anderen Profile und seine Website noch mit zu verlinken. Das, was man öffentlich machen möchte, nicht muss, wird hier automatisch getrackt, zum Beispiel, wie viele Bücher hat derjenige schon empfohlen oder wie viele Rezensionen hat derjenige geschrieben. Und man steigt dann auch tatsächlich auf dem öffentlichen Teil der Bibliothek ein. Also es ist so, in der Privatbibliothek ist erstmal alles auf privat gestellt, also das kriegt niemand mit. Man hat aber die Möglichkeit, natürlich Leselisten, Regale, Sammlungen, wie auch immer man das nennen mag, anzulegen. Und die kann ich eben auch öffentlich stellen, sodass eben andere, die mein Profil besuchen, sich meine Leselisten angucken können. Und in diesem Falle sind das eben diese öffentlichen Leselisten, sodass, wenn sich jemand eben das Nutzerprofil anguckt, man gleich sieht, okay, welche öffentlichen Leselisten kuratiert denn diese Person? Oder natürlich, ich kann auch direkt klicken auf die Rezensionen oder auf die Empfehlungen, die derjenige geschrieben hat. Und den Timeline-Bereich, den haben wir ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil es geht ja um die Inhalte. So viel zu dem, was sozusagen der theoretische Hintergrund ist und was wir gerade machen. Und jetzt würde ich dann auch direkt überleiten, das ist natürlich unser Ziel, irgendwann tatsächlich die Anlaufstelle für Literatur im Netz zu werden, die aber natürlich an all die anderen Plattformen logischerweise mit andockt. Und wie jetzt das Ganze konkret ausschaut, bei DTV übergebe ich an die liebe Carmen.
Super. Ja, also für alle, die noch denken, hier steht Theresa Bolkert. Nein, hier steht sie nicht. Theresa Bolkert ist meine Kollegin von DTV, Leitung Marketing. Sie ist leider letzte Woche auf die Hand gefallen beim Fahrradfahren, hat sich den Daumen gebrochen und wird jetzt gerade operiert. Also sprich, ich bin jetzt eingesprungen, aber ich denke mal, das soll euer Schaden jetzt in dem Sinne nicht sein. Was ich gemacht habe, Ich habe gedacht, ich fange erst noch mal mit so einer ganz stinknormalen Definition an, weil die Sache ist, Blockchain, Bitcoin, Social Reading, also jeder hat das irgendwo schon mal gehört, aber im Grunde genommen ist es ja auch mal ganz interessant zu wissen, Social Reading in dem Sinne ist überhaupt nicht neu. Ja, weil ich meine, was ist Social Reading? Was bedeutet das eigentlich? Da treffen sich Leute in irgendeiner Art und Weise und tauschen sich aus. Das gab es früher auch schon. Das hat man damals einfach Lesekreis genannt. Also es ist von Buchhandlungen organisiert worden, von Privatpersonen, was auch immer. Und das gibt es nach wie vor. Das darf man einfach nicht vergessen. Weil wir sind nicht alle im Netz. Wir sind auch tatsächlich noch in der realen Welt. Und auch für die realen Leser, für die Menschen da draußen, gibt es auch noch andere Arten und Weisen, sich auszutauschen. Nichtsdestotrotz, also einfach nochmal die Frage, was ist eigentlich Social Reading? Ja, es ist ein der Funktions- und Kommunikationstransfer von herkömmlichen Lese- und Literaturkreisen. Und was jetzt eigentlich dazu gekommen ist, es ist die technische Unterstützung für diese Menschen, ja, damit sie nicht mehr alle zusammenkommen müssen, sondern dass man, egal ob man in München, Frankfurt oder wo auch immer sitzt, sich über Literatur austauschen kann. Mojoreads ist einer der Partner, mit denen wir auch tatsächlich als DTV zusammenarbeiten, weil wir die Idee dahinter einfach sehr, sehr toll finden und auch sagen, das ist sehr unterstützenswert. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch sehr viele andere, sagen wir mal, Anbieter, in denen sich Menschen treffen, sprich Community. Da gibt es Goodreads, habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Lovely Books ist jetzt auch schon im Vortrag von Volkert Vollmer mehrmals gefallen. Jelly Books ist noch relativ neu, ist aber auch mega spannend. Da bekommen Nutzer Inhalte und Bücher schon sehr, sehr, sehr viel früher, müssen aber zustimmen, dass ihr Leseverhalten analysiert wird und das wird dann an die Verlage zurückgespielt und so können Verlage dann auch immer wiederum daraus schließen, ist mein Cover gut angekommen, ist der Inhalt gut angekommen, wo haben die Leute aufgehört zu lesen? Macht es Sinn, den Titel als Spitzentitel anzupreisen oder hören die alle ab Seite 20 auf? Oh Gott, was ist denn da mit meinem Titel los? Also für so etwas bietet sich Jellybook sehr gut an. Also da haben wir jetzt auch die ersten Tests mitgemacht. Dann natürlich eine riesengroße Writers and Readers Community, inzwischen Wattpad, die jetzt auch hier in Deutschland immer mehr Fuß fassen. Sweek, mit denen wir auch zusammenarbeiten, ist auch eine Lese-Community, wo halt nicht nur gelesen wird, sondern auch Self-Publishing betrieben werden kann. Nicht zuletzt natürlich auch noch das Thema Vorablesen. Das sind so die, sagen wir mal, schon sehr etablierten Portale und Communities, mit denen man sich hier auseinandersetzen muss. So, um euch auch... Umhängen. Wie hänge ich das Ding um? Ja, ich halte es so. So, gut? Andersrum? Besser? Also wir haben ja eine Kollegin, die ein bisschen schwer hört und deswegen haben wir gedacht, wir machen das für sie als Unterstützung, damit die Sprache besser ankommt. Das machen wir natürlich sehr gerne. Um auch nochmal zu zeigen, was DTV so macht, natürlich unterstützen wir auch nach wie vor Lesekreise. Und zwar sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben teilweise mit bestimmten Büchern über 1000 Downloads und das bedeutet 1000 Lesekreise, wo ja dann auch wieder diverse Leute hinten dran hängen. Da machen wir auch ganz aktiv Werbung für. Wir haben unser eigenes Portal mit eigener Website und allem drum und dran inzwischen, dtvlesekreise.de. Ich habe hier so ein paar Werbekärtchen auch mit dabei. Die sind ganz einfach. Da steht einfach nur, Lesen kommt in den besten Kreisen vor. Und so wollen wir natürlich dann auch, sag mal, diese Leser immer wieder aktivieren und auch unterstützen. Also eigentlich sehr basic, machen inzwischen wirklich sehr, sehr wenige, weil sie einfach diese Leute total vergessen haben und denken, alle müssen jetzt irgendwie im Netz und auf den Portalen unterwegs sein, was definitiv nicht so ist. Um jetzt mal so ein bisschen aus der Praxis zu erzählen, das ist etwas, was wir jetzt auch gerade für den Buchmarkt Award mit eingereicht haben. Das ist eine Kampagne für unseren sehr erfolgreichen Fantasy-Autor Ben Aronovich. Der schreibt seriell. Zielgruppe hier, natürlich auch online affin. Also man sieht es an den Verkäufen. Das ist jetzt ein Titel, der sich im Print und im Digitalen wirklich Hälfte-Hälfte verkauft. Also da merkt man schon, es gibt auch wirklich hier eine Zielgruppe, für die es sich lohnt, auch in diesen Communities etc. aktiv zu werden. Was haben wir da gemacht? Wir sind auf Instagram. Ja, jeder weiß, Instagram bilderlastig. Also da bietet sich dieses Cover natürlich sehr gut an und diverse unterschiedliche Formate, auch unterschiedliche Varianten des Covers, um mit der, ich hasse das Wort, aber ja, um mit der Community dann auch einfach in Kontakt zu kommen. Wir sind auf Lovely Books, also um einfach so schnell wie möglich da die Leser zu aktivieren. Wir haben unsere eigene Facebook-Seite, wir haben unser eigenes Special, wir bieten Zusatzcontent an, das können Lieder sein, also wir haben tatsächlich sogar einen Liedermacher aus England, Name habe ich vergessen, aber ich glaube, er ist berühmt, der einen eigenen Song zu The Streets of London gemacht hat, also den kann man sich da angucken. Sehr viele Interviews mit dem Autor, mit Ben Aronovich, und da merken wir wirklich, also das wird extrem viel geteilt, geretweetet etc. Also da merken wir auch einfach, das ist ein Titel, der sich für das auch perfekt eignet. Was machen wir noch? Wir haben den Autor selbst mit eingebunden. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Also wenn du auch eine bestimmte Glaubwürdigkeit in deiner Zielgruppe und bei den Communities haben möchtest, dann musst du auch einen Autor haben, der bereit ist, auch zu interagieren, der auch mal Online-Interviews geben möchte etc. Also wenn man da einen literarisch geprägten Autor sitzen hat, da ist es wahrscheinlich nicht so, aber je unterhaltungslastiger und je jünger und je aktiver die Autoren selbst sind, desto mehr kann man natürlich auch im Community Marketing und im Social Reading mit den Autoren machen. Also hier sieht man, wir haben uns alle als Team im Grunde genommen fotografiert, als wir gemerkt haben, boah, der Titel, der steigt ein, also der war auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und zwar insgesamt kann ich hier ja verraten mit einem Marketing-Invest von ganzen 3.000 Euro. Also da haben wir wirklich ganz, ganz, ganz viel auf das Thema Community-Marketing etc. gesetzt, weil wir einfach gemerkt haben, da sind die Fans. Genau, wir haben das Foto gepostet, Ben hat es gesehen, hat sich tierisch gefreut, hat das dann bei sich wieder geteilt. Und hier sieht man so einen kleinen Ausschnitt dann einfach aus den Reaktionen, die es dann so gab. Also im Grunde genommen, er war direkt zum Erscheinen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste im Taschenbuch, war insgesamt 8 Wochen auf dieser Liste. Und ich finde, das ist für einen Titel, das ist der 6. Teil einer Serie, für den man jetzt an sich nicht mehr großartig viel Budget hatte, war das genau die richtige Entscheidung. Und wir merken auch einfach das Thema Blogger, Communities an sich, diese ganzen Portale, die es da gibt, also die werden für einen Verlag, für einen modernen Verlag, der belletristisch geprägt ist oder der ja auch so ein bisschen All-Age, Jugendbuch, also sagen wir so ab 18, der in diesem Bereich unterwegs ist, die werden immer wichtiger. Also die alte Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren, aber auch hier wirklich so aktiv wie möglich werden. Wir haben das eingereicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir gewinnen, weil wir haben mehrere Kampagnen eingereicht. Die habe ich euch jetzt mitgebracht, weil sie halt wirklich sehr, sehr Blogger-Relations-lastig ist und auch Community-lastig und hier, glaube ich, auch am besten ankommt. Der Ben war inzwischen übrigens auch in Deutschland auf Lesereise in Buchhandlungen. Da standen die Leute also wirklich schlangenweise und haben sich von ihm die Bücher signieren lassen. Man kann ihn in London besuchen, er hat seine eigene Buchhandlung, steht da also tatsächlich auch noch hinterm Tresen und verkauft. Also auch daran merkt man, er kennt seine Zielgruppe natürlich auch sehr, sehr, sehr genau und weiß, wo er mitmachen muss und wo nicht. Also von daher, ich würde das immer empfehlen, bevor man jetzt sagt, Community ist in und wir müssen alle jetzt in irgendwelche Communities. Also die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, was ist das überhaupt für ein Titel? Was ist das für eine Zielgruppe? Wo sind meine Leser? Und ich glaube, das ist sowieso die grundlegende Frage, die hier die komplette Messe natürlich auch beschäftigt, die uns als Branche beschäftigt. Wo sind die Leser hin? Es sind vielleicht nicht unbedingt weniger geworden, sie sind nur irgendwo anders, lesen anders, kaufen anders, was auch immer. Und da gilt es, die richtigen Modelle zu finden, um diese Menschen entweder zum Lesen zurückzubringen oder einfach zu aktivieren. Und daher auch, denke ich, ist das Thema des Vortrags auch sehr wichtig, Social Reading etc. Und wir stehen hier beide natürlich noch für Fragen sehr, sehr gerne zur Verfügung. Danke.
Schnell, ne?
Ja, super, Volker, das ist Rekord. Vielen Dank für diesen Einblick in dieses Thema. Empfehlung, Community, gibt es Fragen dazu?
Wie so oft.
Nochmal eine Frage an dich zunächst, nochmal Volker, von mir. Wenn man das nochmal so sieht, die Welt wird von Plattformen beherrscht. Carmen hat welche gezeigt. Instagram, die großen Plattformen, die amerikanischen Plattformen. Mittlerweile wird ja nur noch von GAFA geredet. Ne? Google, Amazon, Facebook, Apple. Also wenn Sie mal GAFA hören, das Wort, das sind die vier großen. Jetzt kommt ihr mit Mojo Reads. Ne? Wie glaubst du, kann sich so etwas verbreiten? Fängt das dann an, über Lesenerds wirklich über das Empfehlen, über die, das sozusagen, dass sich die Herzkammer der Literatur begeisterten? Oder wie wird das auch im Zusammenspiel mit Verlagen sich entwickeln können?
Na, wir fahren da in der Tat eine mehrgleisige Strategie. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, so natürlich die Speerspitze derer, die wir jetzt erstmal überzeugen und begeistern müssen, sind natürlich diejenigen, die jetzt schon aktiv im Netz Literatur kommunizieren. Das heißt, das sind halt in erster Linie die Buchblogger, aber es sind natürlich auch, ich weiß gar nicht, wie man die Leute eigentlich nennt, die halt auf diesen Literatur-Communities schon sehr aktiv unterwegs sind. Habt ihr da eine Bezeichnung für die Leute, Carmen?
Nee.
Diese Leute.
Diese Leute.
Genau. Beziehungsweise viele machen das ja auch schon teilweise bewusst oder unbewusst. Immer wenn ich irgendwas im digitalen Teil, ob das auf Facebook ist, auf Twitter, per WhatsApp, per Instagram. Es gibt ja manche, die machen dann ganz wunderschöne Arrangements, wo sie dann ihr Buch dann inszenieren, fotografieren und dann auf alle möglichen Plattformen einstellen. Andere zum Beispiel, hier die Simone, früher hieß sie Dahlbart, seit sie geheiratet hat, ich kann mir den Nachnamen nicht merken. Stratil, genau, Simone Stratil heißt sie. Hat einen sehr schönen Blog namens Papiergeflüster. Die macht das ganz gerne, dass sie eben bei ihrem physischen Buch tatsächlich dann ihre Lieblingstextstellen dann auch schön fotografiert und diese Sachen dann postet. Also das heißt, es wird immer normaler, über Literatur im Netz zu kommunizieren. Und da setzen wir eben an, indem wir sagen, okay, wir versuchen es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, das, was sie ohnehin schon tun, noch besser zu tun. Vor allem, weil wir es sehr einfach machen, mit Literatur zu interagieren. Ein großes Problem, gerade bei den etablierten Plattformen, selbst bei Amazon, ist ja, dass zum Beispiel die Leseproben, das sind in der Regel separate Dateien, ja, meistens auch noch als PDF. Ja. Und logischerweise ist hier Urheberrecht, was natürlich wichtig ist, darf man die eigentlich nicht kopieren. Man darf keine Cover verwenden. Man müsste eigentlich auch für jedes Zitat logischerweise erstmal beim Verlag oder beim Urheber anfragen, bevor man das überhaupt posten darf. Und da versuchen wir auch, möglichst viele dieser Hürden im Vorfeld zu klären, zum Beispiel über die Verträge, die wir mit den Verlagen geschlossen haben, die uns das eben zu Werbezwecken, was es ja dann ist, weil wir wollen die Bücher am Ende vielleicht verkaufen, dezidiert erlauben. Das heißt, wir stellen natürlich auch ein Stück weit Rechtssicherheit her, zu sagen, hier, wenn du tatsächlich eine kleine Textstelle mal schnell twittern möchtest oder wenn du hier so ein Snippet gerne mal auf Facebook teilen möchtest, es ist A, okay, weil die ganzen Rechtefragen haben wir tatsächlich mit den Verlagen schon geklärt. B, man kommt natürlich ganz einfach an die Inhalte ran. Und C, man kann es natürlich auch ganz einfach kaufen, weil das ist ja unser gemeinsames Ziel der Autoren, der Verlage und von uns. Wir wollen, dass natürlich auch in Zukunft noch über Inhalte auch Geld verdient werden kann. Und damit schließt sich jetzt auch der Kreis. Und natürlich bei uns kann man direkt mitverdienen. Also woanders, andere Plattformen versuchen natürlich, möglichst viel ihre Nutzer arbeiten zu lassen und die Plattform wertvoller zu machen, eben durch die Nutzer. Und die Rezensionen, die diese Nutzer schreiben, das heißt, diejenigen, die eigentlich für den eigentlichen Wert dieser Plattform sorgen, die Nutzer durch die Inhalte, die sie erstellen, die haben aber eigentlich am allerwenigsten von diesen Plattformen. Und wir versuchen eben, das ein bisschen umzudrehen, indem wir die Leute tatsächlich an den Umsätzen teilhaben lassen. Sowohl über diese Affiliate-Gebühren, die es bei uns eben automatisch mitgibt, ohne dass man dazu was tun muss. Und das werden wir jetzt auch im April noch launchen, indem wir tatsächlich unsere Nutzer dafür bezahlen, wenn sie helfen, uns Reichweite zu generieren. Das heißt, Freundschaftswerbungen werden dann entsprechend auch so vergütet. Wenn jemand eine Rezension schreibt, kriegt er eine kleine Vergütung, sodass man auch die Möglichkeit hat, natürlich über sein Literaturengagement sich die nächste Lektüre direkt zu verdienen.
Aber im Grunde baut ihr die Reichweite über die Nutzer aus. Ne?
Also natürlich.
Das ist die eigentliche Strategie. Also die Leute, die schon Blog haben, die twittern, die auf Instagram aktiv sind, die dort eine große Community haben und die dann eure Plattform nutzen, um ihre Empfehlungen.
Und wichtig, wir wollen die anderen Plattformen ja nicht ersetzen, sondern Nein. Wir wollen möglichst effektiv an diese Plattformen andocken.
Genau.
Sodass man sich eben je nach Kontext, in dem man sich bewegt, entscheidet, ist es jetzt was ich zusätzlich noch twittern möchte, poste ich das auf Instagram oder welche der Kanäle, die ich ohnehin schon nutze, nutze ich jetzt eben auch genau hierfür.
Und dann kann ich direkt daraus dann eben zu euch gehen und das Buch auch kaufen.
Genau.
Das heißt, ihr digitalisiert sozusagen diesen ganzen Empfehlungsprozess und fügt das Puzzle zusammen, das jetzt in vielen Einzelteilen vor uns liegt.
Genau, versuchen das Puzzle zusammenzufügen und natürlich diese Bruchstellen so geschmeidig wie möglich zu machen, damit man sie eben nicht mehr wahrnimmt.
Das ist ein schönes Stichwort für dich nochmal, Carmen. Wenn ich da die eine Folie sehe, diese, dann ist ja die Frage, wie managt ihr eigentlich diese Vielfalt? Also früher war Kommunikationsarbeit irgendwie einfacher. Ne? Du hattest deine schöne Pressearbeit und du hattest deine Handelskommunikation und jetzt hast du noch eine Plattform mit Volker und noch eine Plattform und diese kleinen Schnipsel. Du musst diese ganze Kommunikationsarbeit zusammenhalten für einen Titel. Wie macht ihr das? Also was heißt das für einen Verlag eigentlich?
Also wir haben Teams. Diese Teams setzen sich aus sämtlichen Verlagen, sämtlichen Abteilungen zusammen. Wir treffen uns einmal in der Woche in einem sogenannten Weekly. Jeder Bereich hat sein eigenes Weekly und da reden wir wirklich über jeden einzelnen Titel, von dem wir denken, dass es sinnvoll ist, da Marketing für zu machen. Und da ist es dann super. Also wenn der eine aus dem Vertrieb sagt, also was weiß ich, Thalia hat gerade angefragt, ob man den Autoren zu uns bringen könnte. Und dann sagt halt die Kollegin aus dem Online-Marketing, hey, finde ich super, weil ich hatte da sowieso eine Überlegung, wo packe ich denn das Interview und zu welchem Zeitpunkt packe ich das Interview dann online. Also es ist immer, früher hat es einer gemacht, so bei sich in seinem kleinen Stübchen und hat auch wirklich keinen so großartig interessiert, was der da jetzt macht. Und das hat sich total geändert. Also dieses Thema ist in allen Abteilungen inzwischen wirklich dabei, selbst in der Herstellung, wenn es darum geht, wo packen wir wann welche Leseproben mit rein. Also es ist wirklich kaum ein Kollege, der sich nicht durch das Thema betroffen fühlt. Und das merken wir jetzt auch. Also es ist ein sehr viel kreativeres Miteinander. Es kommen hin und wieder Ideen, also die auch, muss man auch sagen, komplett schwachsinnig sind, aber machen halt unheimlich viel Spaß, sich sowas zu überlegen. Und immer wieder diese große Frage, wie kommen wir denn da an die Leser da draußen? Und umso wichtiger ist es, dass das Team so groß ist wie möglich und auch so unterschiedlich. Unterschiedlichste Altersgruppen, die da auch vertreten sind, wobei die aus dem Online-Marketing mit Sicherheit am jüngsten sind. Weil die natürlich auch auf Instagram und Co., also das ist für denen ihr Lebensalltag. Ich mache das jetzt mal gerade seit 3 Wochen, finde das super. Freue mich über jeden Follower, den ich da jetzt habe und mache jedes Mal noch einen Sekt auf. Ich denke, das ändert sich dann auch irgendwann mal. Aber für die ist das halt ihr Alltag und die braucht man auch in diesen Teams. Weil wenn wir uns Gedanken darüber machen, was denken die 20-Jährigen, die dann normalerweise bei Netflix hocken, kann nur Müll bei rauskommen.
Meine, was man sehr schön sieht, und hier kommt gleich eine Publikumsfrage, du hast ja den Etat verraten.
Ja.
Zum einen ist es ja so, ein Verlag wie DTV hat vor 10 Jahren das Wort Endkundenmarketing nicht gekannt. Da gibt es berühmte Zitate mit Adressen in Zigarrenkisten und so weiter. Und ihr macht jetzt wirkliches, echtes Endkundenmarketing und mit Budgets, die so niedrig sind, dass man das nie gedacht hätte, dass das überhaupt funktioniert. Also das finde ich eigentlich eine fantastische Perspektive. Das ist ja letztendlich auch das, was ihr macht, nämlich den direkten Draht zum Endkunden herzustellen.
Und da wollte ich jetzt auch nochmal eine Lanze für DTV brechen, weil also ich finde das nämlich genau richtig, was ihr macht. Und es sollte eben beileibe eben nicht so sein, und also dass sich alle jetzt nur noch bei Mojoreads anmelden, sondern gerade als Verlag ist es eben wichtig, dass man auf vielen verschiedenen Plattformen aktiv ist, weil es gibt halt auch eben unterschiedliche keine Ahnung, ein Ratgebertitel findet halt eher da statt, während, keine Ahnung, für eine Love- und Romance-Geschichte die Community sich eher woanders befindet. Und nichtsdestotrotz ist es einfach wichtig, als Verlag dort präsent und auch als Kommunikationspartner ansprechbar zu sein. Und eben nicht so dieses klassische, wir schalten jetzt mal Werbung, aber oh Gott, wir wollen auf gar keinen Fall mit den Leuten sprechen. Sondern, und das finde ich schön, weil ihr das ja macht, indem ihr auch mit den Fotos arbeitet und euch als Team sichtbar macht, einfach zu zeigen, hier, das sind echte Menschen hinter diesem Verlag und hier, hallo, wir sind das, die das Ganze machen und eben als Ansprechpartner da zu sein. Und ich habe schon so viele Blogger gehört, jetzt gerade auf der Buchmesse, die dann tatsächlich auch mit Begeisterung zu DTV, zu Diogenes oder zu anderen Verlagen pilgern, die nämlich genau diese Kommunikation auf Augenhöhe ermöglichen, weil sie sagen, hey, da weiß ich, da kenne ich meine Ansprechpartner und da interessiere ich mich für die Titel. Ich halte das für eine immens wichtige Arbeit, die er da eben macht.
Genau, wir haben jetzt noch eine Frage, wobei, jetzt könnten wir in das Thema Change einsteigen, weil das bedeutet ja auch, du hast es gesagt, ne, eine Veränderung der Zusammenarbeit, nicht mehr in den Abteilungen und so weiter, aber ich gebe das Mikrofon an Sie.
Ich habe eine Frage, und zwar, Sie sagten, dass jeder Verkauf auf Empfehlung eben 10% da bekommt, der es empfohlen hat, jeden die 10% vom Preis. Woher kommt das Geld? Weil wenn man die Kalkulation der Verlage kennt, weiß man, vom Verlag kann es nicht kommen.
Es kommt von uns.
Und woher haben Sie es?
Geklaut. Nein, nein. Wir sind natürlich, auch wenn das Ganze jetzt so sehr verrückt nach außen ausschaut, im Kern, wenn man es jetzt betriebswissenschaftlich betrachtet, sind wir ein ganz normaler Online-Buchhändler. Genau. Das heißt, auf digitaler Seite haben wir direkte Verträge mit den Verlagen, weil diese Sachen, die wir machen, funktionieren nur, wenn wir die Inhalte direkt als sogenannte Master-Copies bei uns auf der Plattform haben. Das heißt, im digitalen Bereich arbeiten wir direkt mit den Verlagen zusammen oder deren Auslieferungen. Im physischen Bereich wiederum arbeiten wir wie jeder Buchhändler mit den Barsortimenten, also den Großhändlern der Branche. Da arbeiten wir aktuell mit Libri und mit Umbreit zusammen. Das heißt, wenn vorne natürlich jemand ein Buch bestellt, dann läuft die Transaktion über uns. Im Hintergrund wird es aber über Libri oder Umbreit ausgeliefert. Und bei denen haben wir ganz normale Barsortimentskonditionen. Das heißt, da steigt man eben ein mit 30% Handelsmarge. Und unsere Kalkulation schaut momentan so aus, dass sich diese 30%, die wir eben in der Regel haben, eigentlich drei teilen, weil ungefähr 10%, mag man nicht glauben, geht als Transaktionskosten drauf, also für Kreditkartendienstleister, Bezahlungsabwicklung etc. 10% geben wir als Affiliate-Gebühr an die Kunden weiter und die übrigen 10%, die übrig bleiben, daraus refinanzieren wir nicht heute, davon sind wir noch weit entfernt. Aber natürlich dann in Zukunft, ab einer gewissen Größe, können wir aber darüber die Plattform locker finanzieren.
Also die Antwort ist eigentlich über die Handelsmarge.
Genau.
Ganz klassisch. Ja, weitere Fragen hier vorne?
Mich würde interessieren, Sie haben immer von Literatur gesprochen. Gilt diese Plattform auch für Bücher, die eben nicht Literatur sind, sondern serviceorientiert, bildorientierte Kochbücher oder ähnliches? Ist das auch möglich, sich daran zu beteiligen?
Das ist auch möglich und gut, dass Sie mein Literaturverständnis ansprechen. Wir haben nämlich teilweise sehr unterschiedliche Literaturverständnisse. Oft, wenn von Literatur die Rede ist, denkt man an die Hochliteratur und natürlich an die Belletristik. Wenn ich von Literatur spreche, meine ich alles, was man perspektivisch lesen kann. Deshalb auch unser Name Mojo Reads und nicht Mojo Books, weil die langfristige Perspektive ist natürlich eine Plattform zu bauen, auf der das Kernbedürfnis Lesen ist. Und dazu gehören natürlich nicht nur Bücher, dazu gehören auch Blogbeiträge, dazu gehören Artikel, dazu gehören Zeitschriften. Und wir haben jetzt zwar mit reinen Textinhalten angefangen, aber gucken natürlich, dass wir die Plattform auch ausbauen, dass wir natürlich auch Textbildinhalte gerade eben zum Beispiel im Kochbuchbereich oder in einem ganz anderen Comics und Manga, das läuft ja nur über Bild, dass wir die natürlich auch mit abbilden können. Also da können wir schon einiges, da sind wir noch nicht perfekt, weil wir eben rein bei Text angefangen haben. Aber nee, da bleiben wir nicht stehen, wir wollen schon das ganze Spektrum tatsächlich der Warengruppen abdecken.
Weitere Fragen? Ja. Sie und dann...
Abgesehen davon, dass es natürlich eine weitere Verkaufsplattform bietet, bietet Mojo Reads Verlagen auch einen sonstigen Zusatznutzen? Also ich denke da jetzt vor allem auch an Nutzerdaten.
Entschuldigung, die Frage
war... Nutzerdaten zur Verfügung stellen.
Ob ich das tue? Das ist eine der Kernfragen in der Tat. Also, weil man muss sich immer bewusst machen, wenn wir uns digital bewegen, hinterlassen wir Daten, ob wir das wollen oder nicht. Und tatsächlich eine der Grundgedanken, die auch damals zur Gründung von Logos geführt haben, war, wenn man es jetzt mal gesamtgesellschaftlich betrachtet, und wir uns im Zugang zu digitalen Inhalten von 2-3 Großkonzernen abhängig machen, heißt das aber auch, dass wir denen unser ganzes digitales Kulturerbe, all das, was man mit diesen Daten machen könnte, diesen Unternehmen gibt und die quasi auf diesem Datenschatz hocken. Und unsere Grundidee damals bei der Gründung war tatsächlich, alles, was jetzt nicht private Daten der Nutzer sind, sondern statistische Daten zum Beispiel, die man zur Marktforschung verwenden kann, die aber natürlich auch für Universitäten total spannend sind, also Stichwort Digital Humanities, also die digitalen Geisteswissenschaften. Heutzutage, es gibt unheimlich viele Institute, die würden gerne irgendwelche Rezeptionsstudien durchführen. Das können sie nicht, weil sie an die Daten nicht rankommen. Die gehören nämlich Unternehmen. Und da ist unser Ansatz, dass wir den statistischen Teil, der eben nicht nutzerindividuell zurückverfolgbar ist und damit private Daten und privates Nutzerverhalten sind, die wollen wir Open Source machen, sodass die tatsächlich sowohl Universitäten zur Verfügung stehen, aber sich natürlich auch Verlage für Marktforschung daraus bedienen können. Auf der anderen Seite, weil es ist ja immer so ein Spagat, den man da hat, muss klar sein, private Daten der Nutzer sind immer private Daten der Nutzer. Und das private Leseverhalten von Carmen Udina geht niemandem was an, auch uns nichts. Also das heißt, auf der einen Seite wollen wir sicherstellen, dass die privaten Daten der Nutzer die privaten Daten der Nutzer bleiben, dass die statistischen Daten, die sich eben nicht individuell zurückverfolgen lassen, aber tatsächlich Open Source werden. Und an dritter Stelle müssen wir natürlich aufpassen, dass all die Rechte der Urheber an ihren Inhalten natürlich auch gewahrt bleiben, weil wir wollen ja mit Inhalt immer noch Geld verdienen. Und das ist so ein bisschen eigentlich die größte Sorge, die ich gesamtbranchenspezifisch habe, dass wir als im weitesten Sinne Buch- oder Inhaltebranche ja die einzigen sind, die darauf angewiesen sind, mit Inhalten Geld zu verdienen. Apple verdienen ihre Kohle mit Geräten. Amazon verdienen ihre Kohle mit allem Möglichen, in letzter Linie mit Inhalten. All diese Plattformen nutzen aber natürlich gerne Inhalte, um ihre Produkte anzuteasern, als sogenannte Lost Leader einzusetzen. Das heißt, man gibt gerne mal Sachen sehr günstig oder vielleicht sogar umsonst, zum Beispiel Amazon Prime oder Kindle Unlimited, um die Leute erstmal auf die Plattform zu locken. Wenn sie erstmal da sind, verkauft man ihnen dann aber andere Sachen, mit denen man sie wieder refinanziert. Wir als Buchbranche oder als Inhaltebranche, die eben nur vom Verkauf von Inhalten lesen, wir können halt keine Kühlschränke verkaufen oder irgendwelche sonstigen Services anbieten. Das heißt, uns sollte natürlich daran gelegen sein, dass wir auch die wirtschaftlichen Interessen der Urheber nutzen, weshalb wir eben noch nach anderen Möglichkeiten gucken, aber das ist wirklich noch in der Zukunft, wie wir tatsächlich Inhalte spannend halten können, Lesen spannend halten können oder Leute wieder zum Lesen zurückzukriegen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Leute aber auch bereit sind, für Inhalte tatsächlich Geld auszugeben und das nicht einfach so als Commodity erwarten, so dass ich ja eh alles umsonst kriege. Also Flatrates und solche Sachen versuchen wir zu beiden wie der Teufel das Weihwasser.
Ja, das war nochmal ein kleinerer Ausflug auch in eure Gründungsphilosophie. Also es ist ein wirklich sehr spannender, ganzheitlicher Ansatz, denn die Frage, wem gehören die Daten, wem gehören Inhalte, wer verwaltet E-Books? Man erinnere sich an den Rückzug von Titeln, ne? Kindle kann also Titel aus dem Kindle-Reader zurückrufen und so weiter. Also das ist eine ganz interessante Frage, wer eigentlich so unsere auch geistige Infrastruktur irgendwann beherrschen wird. Und da seid ihr eine der Antworten. Gibt es weitere Fragen? Dann danke ich euch sehr herzlich. Ich möchte noch einen flammenden Appell machen, das mache ich aber nachdem Carmen was gesagt hat.
Eine Bitte noch, also wenn jemand bloggen möchte, sehr, sehr gerne, also wir laden die Blogger auch sogar zu uns ins Verlagshaus, da gibt es Bloggerfrühstücke, Mittagessen etc., Treffen mit Autoren, wir laden sie ja auch auf die Buchmessen ein, da gibt es Blogger-Events, also wir sind da wirklich sehr, sehr offen und das hat jetzt auch nichts mit irgendwelchen Altern, Geschlechtern oder was auch immer zu tun, bloggen so viel wie geht und sehr gerne mit unserer Unterstützung.
Genau, hier nebenan ist das Blogger-Café. Als ich da eben reingehen wollte, guckten die mich verstört an, wahrscheinlich wegen Alter und so weiter. Aber nochmal ein flammendes Plädoyer.
Schauen Sie sich Mojoreads an. Man kann die App in den üblichen Stores downloaden. Probieren Sie es aus und bringen Sie dieses Modell mit in Gang, weil ich finde, dass, also, es ist ein bisschen David gegen Goliath, muss man schon sagen, aber es ist in der Gesamtkonzeption.
Alles andere macht doch keinen Spaß.
Alles andere ist ja leicht. Goliath gegen David kann jeder, ne? Genau, hast du recht, Volker. Also in diesem Sinne, Volker ist ein echter Aficionado, der nicht nur ein kommerzielles Geschäftsmodell treibt, sondern auch einen, wie soll ich sagen, einen idealistischen, vom idealistischen Kern aus getrieben und so gesehen Silicon Valley pur, also die Welt auch besser machen möchte mit seiner Plattform. Und das ist wirklich in der Form einzigartig. Und nochmal herzlichen Dank euch beiden für diese fantastische Präsentation. Jetzt sehe ich schon unsere nächsten Referenten kommen, nämlich den Chefredakteur des Buchreport mit seiner Kollegin. Und die werden hier über Bestseller reden um 14 Uhr. Das wird auch eine sehr interessante Veranstaltung. Bleiben Sie uns gewogen. Bis gleich.
Aber sehr gerne doch.
Papier.
Deswegen sind Sie da. So. Sehr, sehr gerne.
Oder kann man da schon stehen? Ja, das wäre. Das wär.
Ja.
Das Ding hat den Arbeitstitel Read and Eat und findet in einer alten Bibliothek von einem Adelshaus statt, das zu einer Event-Location hingebaut wurde.
Ja.
Und soll in Richtung, also einmal Menü und Autor, Autor oder Autor
gehen. Wo ist das? Ja. Wir machen das. Also wir haben jetzt die
hier ist vor zurück, ne?
Genau, damit können Sie weiterfahren.
Ja, ja, gucken Sie mal, ob Sie die, wie weit Sie das hier, damit wir wissen, wie die Monitor hier auch arbeiten kann oder wie das ausschaut. Ja, wir sind ja nur hier vorne, wir stolpern ja nicht so viel. Achso, dann musst du mich also mit dem. Das muss man immer einschalten, irgendwie geht das? Achso. Achso. Ja, ja, nee, ist ja gut. Nee, wir würden da erstmal hier mit denen wahrscheinlich. Und die sind immer an, oder?
Die muss ich auch vorne anstellen, ja, ja. Und dann sind sie einfach.
Weil wir dauernd im Wechsel reden, so müssen, ja, müssen die wahrscheinlich anbleiben. Thank you. wahrscheinlich gehe ich einmal nach vorne, dann nehme ich das und dann sehen Sie es und schalten es an. An ist es ja, sagten Sie, ne? Bitte? Ja, wir hoffen das. Ja, man sieht sogar ein bisschen was.
Und wie läuft es so? Wir haben ja jetzt leider noch nicht so viel mitbekommen.
Hiermit geht es weiter. Also, so ist der funktioniert ohne weiteres.
Fahr zurück.
Bitte? Nee, wir können das nur, wenn wir aufstehen, benutzen. Und wir haben natürlich so Folien, die sich teilweise aufbauen. Das geht mit jedem Fallklick, geht das ganz normal. Ja, ja, okay, ja, ja. Das, ja, haben wir auch schon mal. Ja, ja, und zurück. Ja, das ist auch sogar viel bequemer als mit einer Maus. Ne?
Ja,
ja, ja. Nee, so, wir haben sowas auch, aber wir machen ja natürlich, sind wir ja nicht Vortragskünstler, sondern Schreiberlinge. Ja, ja.
Ich auch.
Ja, es ist dann nach den ganzen Technologie-Themen hier ein Oldschool-Thema.
Ich bin nochmal vorsichtshalber hier hin.
Ja, wird da hin.
Ich bin gespannt, wie lang das wird.
Und muss ich mich noch ein bisschen. Ja, langsam kann ich nicht mehr so gut lesen mit der Brille. Ja, man merkt, ich hatte für mein Alter eine sehr hohe Elastizität noch in der. Aber langsam merke ich, dass es seit einem Jahr etwas enger wird, was normalerweise mit 50 der
Fall ist. Ja, es gibt Schlimmeres.
Ja, ich habe mich bisher auch gegen eine Gleitsichtbrille, nicht nur wegen der Kosten, aber weil ich nicht habe gesagt, okay, ich habe eigentlich noch eine Brille für Autofahren, Fernsehen und Stadion, sage ich mal. Aber inzwischen gucke ich
so
auch, mit dieser hier, hier fern. Ne?
Sortieren wir die zur Seite?
Bitte? Die ist ja schon mal.
Sollen wir von
links? Das ist unser Stick.
Ja. Sollen wir von links nach rechts? Also von rechts.
Ja, gut, jetzt kommen wir erstmal meinen. Aber ich habe einen sehr langen Teil.
Nicht, ja, aber nicht.
Wo kommt denn? Wo kommst du denn hier?
2, 3.
Ja,
du erzählst erstmal. Von der guten alten Zeit. Ja. Dann komme ich.
Ja. Okay, dann kannst du ja schon mal. Muss das Stichwort Entscheidung sein.
Gut.
Soll ich mal was sagen, oder? Nee, wir werden ja anmoderiert.
Wir werden ja wahrscheinlich auch nicht die Stunde sprengen.
Nein.
Das ist nicht der Plan.
Ja, 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 ja. Denn ja, die ganzen Leute, die eilen jetzt noch durch die Halle, hier um hinzukommen.
Genau.
Okay, also ein bisschen so wie die, wie heißt es? Wie die Schlagersänger so ein bisschen reinbeißen.
Was hast du jetzt hier nach vor?
Das reicht dann, ne? Ja, ich höre mir dann vielleicht auch noch die KNK hier Röttgen an.
Wir machen jetzt aber keine direkte Verwertung in irgendeiner Form online, ne?
Nein, ich glaube, wir können mal belegen. Also kannst du das dann, würdest du dann auch sofort Bilder zur Verfügung stellen? Oder sollen wir was lieber mit dem iPad auch noch eins machen, was schnell für dich. Ja, ja, das ist auch noch ein Smartphone, was man schneller verschicken kann, wo wir dann nochmal überlegen. Ich habe natürlich jetzt nichts vorbereitet, außer diesem ganzen Text. Vielleicht machen wir gleich ein kurzes Zusammenfassung.
Hm?
Ich habe doch auch noch
3C201.
Also noch Pistole mitgebracht, Pistole verkauft. Hm.
Zum Hochhalten?
Ja, du könntest ja demonstrativ die zerreißen hier, diese.
Aber wir könnten sie in der Tat mal ausfalten und. Das ist aber ein bisschen lieblos dahin geklatscht.
Ja. Ist da nicht noch ein Ratgeber? Ich dachte, da wäre ein Ratgeber dabei. Ja, hier sind noch weitere. Hier sind. Hier, guck mal, hier sind nämlich die eigentlichen. Hier.
So. Ja, gucken wir mal, ob wir das.
Damit man auch die Größendimension ein bisschen hat.
Kriegt das mal hier bereit, ne? Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, wer gerade nicht redet, guckt sich mal auf die Uhr und überlegt, ob er dann rein hat oder nicht.
Ja, aber ich glaube, dass wir doch eine sehr lange Zeit haben.
Und zu kurz ist ja kein Problem.
Ich habe mein Schild gar nicht mehr. Das ist nämlich der Nachteil mit diesen Magneten.
Ach so, stimmt, mein Schild.
So. 1, 2. So, wunderbar. Wir starten mit unserem nächsten Programmpunkt, auf den ich mich besonders freue. Sie sehen, hier liegen schon ein paar Karte, die sind hier auch, glaube ich, schon ein bisschen wandern durch die Gegend. Und jeder in der Branche kennt die Plakate und nicht nur in der Branche. Das ist eins der zentralen Marketinginstrumente, was wir haben. Und das ermittelt ihr seit 1971. Und das ist einfach, glaube ich, auch eins der Erfolgsgeheimnisse, die Langfristigkeit, mit der ihr das macht. Und ich glaube, ihr ermittelt pro Woche 300 bis 500 Bestseller.
Ja, die sind im Buchreport Express und werden natürlich auch online veröffentlicht. Das hängt davon, es gibt wöchentliche und monatliche Plakate. Und darum schwankt das mal zwischen 300
genau,
und 500.
Denn es hat, glaube ich, angefangen mit einer Liste und heute haben wir wie viele Listen?
Auch das ist ja die Frage, wir ganz am Ende zeigen wir die alle, zählen wir sie mal durch.
Auf da können Fall. Wir dann mal zusammenzählen.
Also viele.
Das Instrument ist so erfolgreich, dass es sich eben ausdifferenziert hat und von euch ausdifferenziert wurde. Und natürlich haben sich die Funktionen verbreitert und auch die Zahl der Listen und Kategorien und ihr habt ja mittlerweile auch ein digitales Angebot, um mit diesen Listen zu arbeiten, denn nach wie vor, muss man sagen, ist das eins der Kern-Marketing-Instrumente der gesamten Branche, mit Durchschlagskraft bis hin in alle anderen Medien und alle anderen Bereichen hinein. Und was die Bestsellerei eigentlich leistet und ob wir in einer Branche leben, die am Ende nur noch Bestseller verkauft, das beantworten jetzt hier die beiden auf dem Podium, nämlich Ladies First. Das ist einmal die Frau Neis. Sie betreuen, haben die wunderbare Aufgabe, diese Listen zu betreuen beim Buchreport. Und das ist Thomas Wilking, Chefredakteur vom Buchreport. Bitte schön.
Ja, herzlich willkommen und danke, dass Sie alle da sind. Bei uns geht es um die Erfolgreichen. Und
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.